Lob den Herrn. Ja, wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Amen. In der Gliederung auf Seite 10. Letztendlich wird der Herr seine Ernte bekommen. Lob den Herrn. Und wie Philipp gerade in seiner Mitteilung gesagt hat, obwohl der Anfang der Gleichnisse in Matthäus 13 nicht so gut sind, bis hin zur ganzen Durchsäuerung von diesem wunderbaren feinen Mehl, sehen wir doch, am Ende bekommt Gott das, was er haben wollte. Und wir, die wir heute in dieser Zeit leben, dass der Herr bald zurückkommt, ist der Herr dabei, diese Perle oder den Überrest einzusammeln. Wofür? Für seine Ernte. Lob den Herrn. Und über diese Ernte, die verschiedenen Ernten am Ende dieses Zeitalters, wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr Gemeinschaft haben. Denn es sind nicht alle Ernten gleich. Das Wort Gottes zeigt uns, dass es verschiedene Ernten gibt. Sehr viele Gläubige heute meinen, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann werden alle Gläubigen gleichzeitig geerntet und entrückt. Und Trübsal oder der Zorn Gottes bleibt ihnen erspart und sie bleiben in Ewigkeit mit dem Herrn zusammen. Aber das Wort Gottes zeigt uns was anderes. Das Wort Gottes zeigt uns, dass es verschiedene Ernten gibt. Und auf der anderen Seite macht die Bibel einen klaren Unterschied zwischen den Gläubigen, die leben in der Zeit, in der der Herr zurückkommt, und den Gläubigen, die bereits zum Herrn gegangen sind in der Vergangenheit, also eingeschlafen sind, gestorben sind. Und wir haben heute das große Vorrecht, dass wir in einer wunderbaren Zeit leben, in der eine sehr, sehr große Möglichkeit besteht, dass der Herr wiederkommt und wir sein Kommen sehen dürfen. Ist das nicht wunderbar, dass wir in dieser Zeit leben? Wir hätten auch vor 500 Jahren leben können oder in einem finsteren Mittelalter. Hätten wir einen sehr hohen Preis wahrscheinlich auch bezahlen müssen, um dem Herrn zu folgen. Aber lob den Herrn, wir leben in einer sehr, sehr wunderbaren Zeit. Der Herr hat auch einmal zu seinen Jüngern gesagt, es stehen einige unter euch, die werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie das Reich Gottes kommen sehen in Kraft. Amen. Und wir heute haben eine sehr gute Möglichkeit, dass auch wir den Tod nicht schmecken müssen, bis wir das Kommen des Menschensohnes sehen werden. Ist das nicht wunderbar? Was für ein Vorrecht, dass wir heute hier leben dürfen. Auf der einen Seite ist es ein großes Vorrecht, aber auf der anderen Seite ist es auch eine große Verantwortung. Zum ersten Mal gibt es heute für uns die Gelegenheit und die Möglichkeit, heute zu unserer Lebzeit vorbereitet zu werden. Und wenn der Herr kommt, von ihm entrückt zu werden. Wir wollen heute in dieser Gemeinschaft uns fokussieren auf die Gläubigen, die zur Zeit der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind. Natürlich, wir können auch über die sprechen, die bereits zum Herrn gegangen sind. Aber da es uns heute so dringend betrifft, wollen wir uns heute beschränken auf uns, die wir heute noch am Leben sind. Warum? Weil wir noch die Chance haben, etwas zu ändern. Die beim Herrn sind, die haben nicht mehr die Gelegenheit, etwas zu ändern. Die, die bereits entschlafen sind, sie haben ihre Gelegenheit gehabt. Sie können nicht mehr den Preis bezahlen. Sie haben ihn vielleicht damals bezahlt. Aber wie dem auch sei, sie können jetzt nichts mehr daran ändern. Aber wir, die wir heute noch am Leben sind, wir haben noch die Gelegenheit, zum Herrn umzukehren und etwas zu ändern. Ist das nicht wunderbar? Diese Gelegenheit müssen wir schätzen und auskaufen, denn der Herr kommt sehr bald. Der Herr hat zum ersten Mal oder sehr deutlich geredet über die Lebenden, die zur Zeit Jesu noch auf dieser Erde sind, gesprochen in Matthäus 24. Lass uns kurz diesen Vers lesen, auch auf der Gliederung. Matthäus 24 heißt es, ich lese mal ab Vers 37, denn wie die Tage des Noah, so wird das Kommen des Menschensohnes sein. Also jetzt rede der Herr über das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und sie erkannten es nicht, bis die Flut kam und sie alle hinwegraffte. So wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Genauso wie in den Tagen Noahs. Was wird dann geschehen? Dann, Vers 40, dann, also jetzt geht es tatsächlich um das Kommen des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird mitgenommen und einer wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, eine wird mitgenommen und eine wird zurückgelassen. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Lobt den Herrn. Hier geht es um die Gläubigen, die zur Zeit Jesu wiederkommen, noch am Leben sind. Sonst wären sie nicht auf der Mühle oder auf dem Feld. Sie sind also am Leben, sie sind an der Arbeit und machen ihre täglichen Verrichtungen. Aber sie leben in einer Zeit, wo der Menschensohn kommt. Und während sie dort arbeiten, einer von den beiden wird entrückt und mitgenommen, während der andere zurückgelassen wird. Und hier redet der Herr nicht zu den Ungläubigen und Gläubigen. Sehr viele Gläubige oder die, die Bibel lesen, haben das Verständnis, der Gläubige wird mitgenommen und der Ungläubige wird zurückgelassen. Aber in diesem ganzen Zusammenhang in Matthäus 24 und 25 redet der Herr zu seinem Volk. Er redet zu denen, die zur Zeit der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind. So, diese zwei repräsentieren alle Gläubigen, die zur Zeit Jesus Wiederkunft noch am Leben sind. Der Herr redet aber auch natürlich später über diejenigen, die bereits zum Herrn gegangen sind, vor uns. Das tut er in Matthäus 25, ein Kapitel später. Nämlich in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Matthäus 25 fängt an in Vers 1, das Reich der Himmel ist 10 Jungfrauen gleich. 10 Jungfrauen gleich. Und dann in Vers 5 steht es aber, als der Bräutigam, auf den sie gewartet haben, den Herrn Jesus und seine Ankunft, ja, als der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Das zeigt uns, diese 10 Jungfrauen repräsentieren diejenigen unter den Gläubigen, die bereits gestorben sind. Sie sind eingeschlafen, weil beim Herrn, wenn ein Mensch wiedergeboren ist und gläubig ist und er stirbt, dann benutzt der Herr nicht das Wort sterben, sondern sie sind eingeschlafen. Sie schlafen nur bis zu der Zeit, da die Auferstehung kommt. Und wenn die Auferstehung kommt, wachen sie alle auf, um dem Bräutigam zu begegnen. So, der Herr in seiner Weisheit hat das ganze Volk Gottes eingeteilt in diese zwei Gruppen. Zwei sind, die am Leben sind, zu der Zeit der Wiederkunft Jesu, und 10 sind diejenigen, die bereits gestorben sind oder eingeschlafen sind. Macht zusammen 12. 2 plus 10 ist 12. Und zeigt, 12 zeigt die Gesamtheit von Gottes Volk. Lobt den Herrn, so eine Weisheit hat der Herr uns hier verborgen in seinem Wort. Aber unter denen, die am Leben sind, also von uns heute hier, gibt es einen Unterschied zwischen den verschiedenen Ernten. Es werden nicht alle gleichzeitig geerntet, sondern es werden diejenigen zuerst geerntet vom Herrn, die auch bereit sind zur Zeit der Ernte. Und die, die bereit sind zur Zeit der Ernte, nennt die Schrift die Erstlinge. Warum Erstlinge? Das Wort Erstlinge oder Erstlingsfrüchte alleine zeigt uns schon, dass unter allen Früchten, die vielleicht auf einem Baum wachsen oder einem Weinberg wachsen, gibt es einen kleinen Teil, der zuerst reif wird. Während die meisten Trauben noch grün und sauer sind, gibt es an manchen Stellen wenige Beeren, die sind als erstes reif geworden, während die anderen noch nicht reif sind. Und die, die als erstes reif geworden sind, das sind diejenigen, die der Herr zuerst pflückt und sie mit sich nimmt auf den himmlischen Berg Zion. Lobe den Herrn. Und zu denen möchten wir gehören. Daher der erste Teil der Versammlung heute. Es ist so wichtig, dass wir geistlich zur Reife kommen. Der Herr hat uns heute noch Zeit gegeben. Wenn wir sie gut ausnutzen, wie die Brüder schon gesagt haben, ist es wirklich nicht so schwierig. Wenn wir mit dem Herrn zusammenarbeiten, zu dieser Gruppe zu gehören, die das Wort Gottes die Erstlinge nennt. Ich habe dem Herrn oft in meinem Gebet gesagt, in den letzten Wochen und Monaten, Herr, ich habe einen Wunsch. Ich möchte zu den Erstlingen gehören. Alles andere ist nicht so wichtig. Das ist für unsere Zeit heute wirklich das Allerwichtigste. Amen. Lobe den Herrn. Amen. Wir haben gestern Abend schon angefangen, darüber zu sehen, wie die Zeichen der Zeit heute für uns aussehen. Wir haben gestern über einiges über Trump gehört. Warum? Nicht um politisch aktiv zu werden, sondern um die Zeichen der Zeit darin zu erkennen. Wenn wir etwas über ihn sagen und Gemeinschaft haben, dann nur mit dem Ziel, weil wir erkennen wollen, wann die Zeit gekommen ist, dass unser König wiederkommt. Kein anderes Ziel. Und das hat der Herr auch gemacht bei seinem ersten Kommen. Wie wir gestern gehört haben, als der Herr zum ersten Mal gekommen ist, hat er auch alles in der Politik gelenkt. Er hat alles sogar vorhergesagt und in seinem Wort ganz genau beschrieben, damit, wenn es kommt, dass alle sehen und erkennen, da kommt der Messias in Bethlehem geboren. Im Buch Daniel beispielsweise in Kapitel 11 gibt es ein Buch der Wahrheit. In diesem Buch der Wahrheit hat der Prophet Daniel über den König des Südens und den König des Nordens eine ganze Geschichte erzählt. Von Anfang bis Ende alle relevanten politischen Kriege, Auseinandersetzungen zwischen den Königen herausgearbeitet, vorhergesagt, um am Ende das Kommen des Messias vorherzusagen. Und selbst die Kritiker der Bibel können nicht glauben, dass Daniel wirklich diese Kapitel aufgeschrieben hat vor der Zeit des Messias. Es ist so genau. So genau hat er die politische Situation beschrieben, damit, wenn die Zeit kommt, alle wissen, der Messias ist vor der Tür. Und selbst der Vers fiel mir noch gestern ein in Lukas 3. Ich lese nur kurz vor, um das noch einmal einzuleiten. In Lukas 3 hat der Lukas etwas geschrieben. In Vers 1. Über das erste Kommen des Herrn natürlich. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Wow, Lukas hat auch Namen genannt. Sogar den Kaiser Tiberius. Steht geschrieben. Warum hat er diesen Tiberius namentlich erwähnt? Ist der Lukas ein Politiker? Bestimmt nicht. Aber er möchte beweisen. Er möchte zeigen, wir leben in der Zeit des Messias. Während Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, noch ein Politiker, und Herodes Vierfürst von Galiläa, sogar mit Titel, was er war, Vierfürst von Galiläa. Wir würden sagen, Lukas, das ist irrelevant. Ja, scheinbar hat er großes Interesse an Politik, an Lukas. Lukas, du sollst doch nur über den Geist reden. Wieso redest du über Herodes? Vierfürst? Galiläa? Interessiert dich Galiläa? Und sein Bruder Philippus, auch noch der Bruder. Philippus war auch ein Vierfürst, aber nicht von Galiläa, okay, sondern von der Landschaft Iturea. Interessiert dich Iturea? Wer von euch hat schon mal Iturea überhaupt gehört? Und, jetzt muss ich genau gucken, Trachonitis und Lysanias, Vierfürst von was? Abilene. Und der Schwiegersohn. Und der Schwiegersohn. Und dann kommt noch Hannas, Kaiphas, der Hohepriester. Und dann endlich, da kam das Wort Gottes zu Johannes. Wow, was für eine Einleitung. Wenn es nach mir ginge, würde ich mir den ersten Teil sparen. Sag doch gleich, das Wort Gottes kam zu Johannes. Aber wisst ihr, wenn wir diese Zeichen nicht haben, dann glauben wir nicht. Wir Menschen sind an Zeit und Ort gebunden. Wir haben es. Wir brauchen solche Dinge. Wir sind Menschen. Wir sind keine Geister, die alles ohne diese Dinge verstehen können. Und Gott hat in seiner Weisheit diese Worte benutzt, um die Ankunft des Messias anzukündigen. Und wenn schon Gott in seinem Wort uns so viel gezeigt hat über die Ankunft des Messias beim ersten Kommen, meint ihr, über das zweite Kommen hat der Herr gar nichts mehr zu sagen? Nur ein Satz, wir wissen weder Tag noch Stunde. Und damit ist es fertig. Ist es wirklich so einfach? Wir wissen weder Tag noch Stunde. Natürlich, der Herr weiß weder Tag noch Stunde. Das hat ja die Bibel gesagt. Aber wenn wir diese Gleichnisse lesen und Offenbarung lesen und diese ganzen Stellen lesen, der Herr weiß ganz schön viel. Er weiß sehr viel. Er weiß. Woher weiß er das? Und daher ist es für uns gut, auch in dieser Zeit die Zeichen der Zeit richtig einzuordnen. Daher, und das ist der einzige Grund, warum wir gestern Trump erwähnt haben. Nicht wegen irgendeinem anderen Grund, sondern weil wir möchten gerne die Zeichen der Zeit verstehen. Warum? Wisst ihr warum? Weil ich möchte mich vorbereiten. Ich möchte wissen, wann es kommt, damit ich noch alles in Ordnung bringen kann. Natürlich müssen wir sowieso alles in Ordnung bringen, weil wir wissen auch nicht, wann wir einschlafen. Aber wir leben heute in solch einer dringenden Zeit, dass es doch besser ist, dass wir heute die Dinge recht machen. Oder nicht? Alle meine Studenten an der Uni fragen mich immer, wann ist die Prüfung? Die wollen gar nicht so viel wissen über den Inhalt. Nein, ich hab nur gedacht, oh, das ist ja schade, das hat mich so viel Zeit gekostet. Aber was sie interessiert ist, wann ist die Prüfung? Und nicht nur dann, wann ist die Prüfung, sondern, was sie auch noch interessiert ist, wann redest du über den Inhalt der Prüfung? Und wenn ich das ankündige, dann kommen sie alle. Sonst bleiben sie zu Hause. Es ist normal. Wir sind alle so. Und daher haben wir in diesen Tagen Trump erwähnt, um zu sehen, wie die Zeit heute aussieht. Wir sagen nicht, dass er es ist, der mit Sicherheit den Friedensvertrag schließen wird, der in Daniel 9, Vers 27 beschrieben steht. Das wissen wir erst dann, wenn es wirklich geschehen ist. Aber wir sehen einige gute Hinweise. Und diesen Hinweisen möchten wir nachgehen und im Gebet und Gemeinschaft mit dem Herrn überprüfen, ob es wirklich sich so verhält. Und da ist es gut, dass wir Verse aus Jesaja und aus Daniel und überall aus der Schrift zusammenbringen, um ein ganzes Bild vor uns zu malen, damit wir alle nach der Schrift überzeugt sind. Der Herr kommt bald. Um mehr geht es nicht, als allein um das. O Herr Jesus, und daher haben wir nochmal kurz heute eine kleine Grafik vorbereitet, um das zu zeigen, weil wir ja gerade gehört haben, wir sollen einen Plan machen. Deswegen haben wir einen Plan gemacht. Wie? Aha, thanks. Und was wir hier zeigen, steht alles unter einer Annahme in der Überschrift. Es gibt eine Annahme in der Überschrift. Rainer, kannst du mal kurz aufstehen und uns bitte die Annahme vorlesen.
Annahme: Trump ist der den Friedensvertrag schließt.
Okay, danke. Rainer hat's gesagt. Kann dir meinen Hals aus der Schlinge ziehen. Danke, Rainer. Lob den Herrn. Und wir nehmen das an, warum? Weil wir einige Zeichen gesehen haben. Und wir möchten einfach zusammenführen, was wir bisher gesehen haben und auch schon gestern Abend begonnen haben. Und ich möchte es nur kurz erklären, was wir hier geschrieben haben. Wir haben ja Januar 2017 aufgetragen. Warum Januar 2017? Weil das Jahr ist, an dem Trump die Regierung oder die Präsidentschaft angetreten ist in USA. Gewählt wurde er im November davor, aber der Amtsantritt ist im Januar 2017. In USA und in Deutschland ist es auch so, ist die Amtszeit von einem Präsidenten 4 Jahre lang. Und nach 4 Jahren wird ein Präsident noch einmal oder weiter, gibt es weiter eine erneute Wahl und dann beginnt entweder eine zweite Amtszeit oder einen neuen Präsidenten. Und die Verfassung, wenn ich es richtig weiß, in USA sieht vor, dass ein Präsident 2 Amtszeiten hat. In Deutschland ist das nicht so. Ich weiß nicht, wie lange ist Merkel schon dran? Herr Jesus, ja. Sehr lange auf jeden Fall. Zu lange. Egal wie lang, also zu lange. Aber in USA, es gibt so eine gute Regel, dass es nur 2 Amtszeiten gibt. Und wir haben einfach mal hier 2 Amtszeiten aufgemalt. Januar 2017 bis Januar 2021 ist die erste Amtszeit. Und wir leben heute im April 2019. Das heißt, wir sind schon über der Hälfte der ersten Amtszeit von Trump heute an dieser Konferenz. Und falls er die Wahl wieder gewinnt, im November 2020, dann beginnt seine 2. Amtszeit weitere 4 Jahre bis zum Januar 2025 und dann geschieht, was geschehen muss. Und wir haben gestern schon gesehen, das Wichtige, was wir aus der Schrift sehen, ist natürlich nicht Trump, sondern es ist der Friedensvertrag. Der Friedensvertrag ist das Zentrum der Prophetie, auf die wir warten, dass sie noch erfüllt wird. Vielleicht lesen wir den Vers noch einmal zur Erfrischung. In Daniel Kapitel 9, Vers 27. Rainer, kannst du bitte nochmal? Oder will er jetzt nicht mehr? Kannst du bitte aufstehen und nochmal klar lesen? Am besten in der Zionsübersetzung.
Und durch Macht wird er einen Bund mit vielen schließen eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird der Gräuel der Verwüstung stehen, bis das endgültige Verderben, das beschlossen ist,
Amen,
sich über den Verwüster ergießen wird.
Amen. Danke. Hier sagt Daniel, durch Macht wird er einen Bund mit vielen schließen eine Woche lang. Und in diesem Chart ist jetzt die Annahme, dass Trump der ist, der ihn schließen wird. Deswegen haben wir es oben hingeschrieben. Und dann sagt uns Daniel noch, dieser Bund hat eine Länge von einer Woche. Steht hier, eine Woche. Und wenn ihr den ganzen Zusammenhang von Daniel noch einmal nachlest, nicht nur in Daniel 9, sondern in dem ganzen Buch und auch in Offenbarung später, sehen wir, dass es sich hier handelt um Jahrwochen. Es sind also nicht eine Woche, sondern mit 7 Tagen, sondern hier redet Daniel von einer Woche mit 7 Jahren. Mit anderen Worten, dieser Bund, der geschlossen werden soll, wird eine Länge und eine Laufzeit haben von 7 Jahren. Und dann steht hier weiter in Daniel 9, in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Wir haben also hier 2 Zahlen. Wir haben die 7, nämlich die Länge des Vertrages, der Laufzeit. Und wir haben die Mitte dieser 7. Und natürlich die Mitte der 7 ist 3,5. So, hier zeigt es uns, dass sobald dieser Friedensbund geschlossen wird, mit einer Länge von 7 Jahren, dann beginnen die letzten 7 Jahre dieses Zeitalters. Erst dann wissen wir mit absoluter Sicherheit, dass die letzten 7 Jahre anfangen. Wann? Wenn der Friedensvertrag mit vielen im Nahen Osten geschlossen wird, für eine Länge von 7 Jahren. Daher haben wir mal versucht, diese 7 Jahre natürlich hier in der Mitte in Gelb aufzuteilen, in 2 mal 3,5 und sie so zu platzieren, dass es aus unserer Sicht eine vernünftige Position einnimmt. Warum haben wir es hierher gesetzt in Oktober 2020? Das ist keine Prophetie, dass wir sagen, im Oktober 2020 wird der Friedensvertrag geschlossen. Nein, sondern es ist eine Möglichkeit, eine wahrscheinliche Möglichkeit, dass in dieser Zeit der Friedensvertrag geschlossen wird. Warum? Weil hier wir noch zusätzlich annehmen, und das haben wir nicht hierher geschrieben, weil die Schrift das selbst auch hat, dass sich Gottes Zeitplan nach den Festen richtet. Die Feste des Herrn sind in der Bibel ein wichtiges Thema. In 3. Mose 23 hat Gott 7 Feste verordnet, die sein Volk halten sollte. Und das Wort für Feste ist ein anderes Wort für festgesetzte Zeit. Fest ist nicht ein im Sinne von Feier oder Party alleine, sondern es geht um festgesetzte Zeit. So Gott benutzt die Feste, um seinen Zeitplan zu offenbaren. Und das hat er auch gemacht bei seinem ersten Kommen. Der Herr Jesus ist nicht irgendwann am Kreuz gestorben, nach der Wahl, seiner eigenen Wahl, sondern wenn wir Johannes Kapitel 12 beispielsweise lesen und dann die folgenden Kapitel, sehen wir, der Herr Jesus ist exakt am Passafest am Kreuz gestorben. An dem Abend des Passas, zwischen den 2 Abenden, ist der Herr ans Kreuz gegangen. Ein paar Tage vorher kam er nach Jerusalem und ganz rechtzeitig haben sie ihn gekreuzigt. Nach dem Passafest. Lob den Herrn. Und natürlich, dann ist der Herr nicht im Grab geblieben. Er ist gestorben, aber lobe den Herrn, am 3. Tag ist er auferstanden. Er ist an einem Freitag, dem Passa ist ja immer am Freitagabend, gekreuzigt worden. Aber am Tag des Herrn, am Sonntag, ist der Herr auferstanden. Und warum ist der Herr am 3. Tage auferstanden? Gerade am Sonntag? Weil am Sonntag das Erstlingsfest ist. Am 1. Tag der Woche wurde eine Gabe geschwungen. Und so wie die Gabe geschwungen wurde, so ist der Herr aus den Toten auferweckt worden. So selbst in seiner Auferstehung hat der Herr sich an die Feste gehalten. Lob den Herrn. Und dann hat er mit den Jüngern Gemeinschaft gehabt über das Reich Gottes. Wie lange? Wir haben es vor ein paar Tagen gehört. Wie lange? 40 Tage. Warum nicht 60 Tage? Warum nicht zwei Wochen? Weil der Herr 40 Tage mit ihnen Gemeinschaft hatte und dann 10 Tage dort aufgenommen wurde, zum Thron und eingeführt wurde als der Herr der Herren und König der Könige, damit er rechtzeitig am 50. Tag den Heiligen Geist ausgießen kann. Warum hat er auf diesen Tag gewartet? Weil er sich nach den Festen richtet. Denn das vierte Fest ist das Pfingstfest oder Wochenfest. Wochenfest, das ist 7 mal 7, Wochen 49 Tage plus 1 am 50. Tage. Und daher heißt es in Apostelgeschichte 2, als aber der Tag der Pfingsten erfüllt war. Warum hat der Herr auf diesen Tag gewartet? Weil es Gottes Zeitplanung ist. Die Feste sind nicht nur Feste, sie zeigen Gottes Uhr. Und wenn der Herr bei seinem ersten Kommen in diese Welt die ersten 4 Feste in solch einer Genauigkeit erfüllt hat, meint er nicht, bei seinem zweiten Kommen würde er sich auch halten an die letzten 3 Feste? 4 plus 3 ist 7. Die ersten 4 Feste haben zu tun mit dem ersten Kommen des Messias. Die letzten 3 Feste haben zu tun mit dem zweiten Kommen des Messias. Das 5. Fest ist das Posaunenfest. Und tatsächlich hat der Herr auch in Matthäus 24 gesagt, er wird die Posaune ertönen lassen und wird die Auserwählten sammeln. Wovon redet der Herr? Er redet von seiner Ankunft als das zweiten Kommen. Dann ist der Versöhnungstag und dann als 7. haben wir das Laubhüttenfest. Und diese 3 Feste haben eines gemeinsam. Sie sind alle im selben Monat. Nämlich in welchem Monat? Im 7. Monat. Und die Zahl 7 zeigt uns schon, Gott möchte sein Werk vollenden. So, im 7. Monat, und das ist natürlich der 7. jüdische Monat, ist bei uns heute, wenn wir es übertragen auf unseren Kalender, die Herbstzeit. Und diese Herbstzeit ist eine Zeit, wo das Volk Israel die letzte Ernte einbringt. Zum Beispiel den Wein oder ich weiß nicht, was noch alles wächst, Obst, Oliven, was noch, ich weiß es nicht, was alles wächst im Herbst, aber diese Frucht. Und bei uns ist es auch so. Wann geht Markus in den Weinberg? Wann erntest du, in welchem Monat? Herbst. Okay, Markus ist ein Weingärtner. Er weiß genau, wann er dorthin geht. Warum gehst du nicht im Mai oder im Januar? Da gibt es nichts zu ernten. Aber im 7. Monat ist die Ernte. Und daher geht das Laubhüttenfest und überhaupt die letzten 3 Feste finden im 7. Monat statt, zur Zeit der Ernte. Und diese 7 zeigt uns, es ist am Ende dieses Zeitalters, wo der Herr die Ernte einbringen möchte. Lobe den Herrn. Jetzt kommen wir zurück zu diesem Bild. Warum Herbst? Daher haben wir hier Oktober geschrieben. Natürlich, es kann auch September sein, aber wir haben einfach Oktober genommen. Markus, das passt mit der Ernte, oder? Oktober, ja, er sagt, thumbs up. Gut. Ja. Wenn der Friedensvertrag geschlossen wird, natürlich kann es auch sein. Nehmen wir an, der Herr richtet sich nach dem 7. Monat, was bei uns der Oktober ist. Könnte auch sein, dass er es schon dieses Jahr macht. Weil wir haben ja auch noch Oktober vor uns im Jahr 2019. Aber wisst ihr, warum wir Oktober 2020 hier geschrieben haben? Damit wir mehr Zeit haben. Es war, selig sind die Barmherzigen. Wir brauchen alle die maximale Zeit, oder seid ihr schon bereit? Ich bin noch nicht bereit. Ich bin froh, wenn ich noch ein bisschen Zeit bekomme. Nehmen wir an, im Oktober 2020 wird der Friedensvertrag unterschrieben. Dann beginnen die letzten 7 Jahre. Und natürlich, wenn es genau 7 Jahre sind, enden sie auch wieder im Oktober. Wenn sie im Oktober beginnen, enden sie auch wieder im Oktober. Natürlich dann im Jahr 2027, 7 Jahre später. So, wenn das der Fall ist, dann sind es von heute, dem April 2019, bis zu der Mitte der Woche noch ziemlich genau 5 Jahre. Warum? Denn wenn diese 7 Jahre im Oktober 2020 starten, dann ist die Mitte erreicht im April 2024. Und warum heben wir hier die Mitte hervor? Weil Daniel redet auch von der Mitte der Woche. Und weshalb ist diese Mitte der Woche so wichtig für uns? Die Mitte der Woche ist deshalb für uns so wichtig, weil uns das Wort Gottes zeigt, dass die Erstlinge, über die wir gerade gesprochen haben, kurz vor der Mitte der letzten Woche geerntet werden. Das heißt, entrückt werden. Lass uns jetzt Offenbarung 14 lesen. Das ist das Kapitel über die Erstlinge. Offenbarung 14 heißt es in Vers 1: Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Lob den Herrn. Wo stand das Lamm? Auf dem Berg Zion. Aber stand es dort alleine? Ganz alleine ist niemand übrig geblieben. Wie John oder wie wir gehört haben vor ein paar Tagen. Am Ende ist Gott wieder alleine. Gibt es eine Frucht? Es wird eine geben. So, die Frage ist nicht, ob es eine Frucht geben wird oder nicht. Die Frage ist, ob ich dabei bin. Und das ist meine Frage. Aber hier steht: Ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm. Amen. 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben. Lob den Herrn. Diese 144.000 sind die Erstlinge. Warum? Das steht weiter in Vers 4. Lese weiter vor. Vers 3 erstmal. Sie singen ein neues Lied vor dem Thron. Hier sehen wir, der Herr hat die Erstlinge geerntet und hat sie auf den Berg Zion gebracht vor den Thron. Und den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde erkauft sind. Amen. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Lob den Herrn, sie sind Jungfrauen, kluge Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind Gott und dem Lamm als Erstlinge aus den Menschen erkauft. Das heißt, Gott macht einen Unterschied. Es sind nicht alle Erstlinge. Sonst würde Gott keine Zahl nennen. Und wenn es alle sind, wieso nennt Gott eine Zahl? Dann müsste er sagen, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm alle Gläubigen. Aber er hat nur 144.000 genannt. Nicht alle. Es ist ein Anteil. Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind makellos. An dieser Stelle hat der Herr eine Gruppe von Menschen bekommen, die zu ihren Lebzeiten reif geworden sind. Sie sind im Leben gewachsen und haben gute Früchte hervorgebracht, von denen wir in der ersten Versammlung geredet haben. Und dann, wenn die Mitte der Woche kommt und kurz vorher, bevor diese letzten 3,5 Jahre beginnen, hat der Herr sie abgeerntet und sie zu dem himmlischen Berg Zion gebracht. Warum hat der Herr sie kurz vor dem zweiten Teil der 3,5 Jahre abgeerntet. Warum? Weil uns das Wort Gottes zeigt, dass der zweite Teil der 7 Jahre der große Tag von Gottes Zorn sein wird. In den letzten 3,5 Jahren werden sehr viele schreckliche Dinge auf dieser Erde geschehen. Gott wird die Welt richten. Und vor diesem Gericht, das könnt ihr alle selbst nachlesen, ist alles in Offenbarung aufgeschrieben. Gott möchte die Erstlinge bewahren vor der Stunde der Prüfung, die über diese ganze bewohnte Erde kommen wird. Und eins möchte ich wirklich zu mir selbst sagen. Ich möchte unbedingt zu dieser Gruppe hinzugehören. Das ist mein Wunsch vor dem Herrn. Herr, mache mich bereit. Wenn wir uns das anschauen, von heute bis zur Mitte der Woche, wenn es so tatsächlich geschehen sollte, wie wir es hier aufgetragen haben, dann haben wir noch maximal 5 Jahre bis zur Entrückung der Erstlinge. Seid ihr bereit? Wir wollen bereit werden. Amen. Die Bibel zeigt uns aber, dass der Großteil der Gläubigen zu dieser Zeit leider noch nicht vorbereitet sein wird, sondern sie sind nicht reif geworden. Sie sind noch unreife Früchte. Und als ein Ergebnis müssen sie diese Zeit der 3,5 Jahre hindurchgehen. Und warum müssen sie dort hindurchgehen? Weil diese 3,5 Jahre eine Zeit der Hitze und der großen Drangsal sein wird. Und alle Früchte, die in diese Zeit hineinkommen, werden in einer ziemlich schnellen Zeit reif. Am Anfang noch grün und unreif, aber durch den Druck und die Hitze und die Umstände, die in diesen letzten 3,5 Jahren auf dieser Erde herrschen werden, wird die Ernte schnell reif. Und wenn die Ernte reif geworden ist, beim Schall der 7. Posaune, am Ende, irgendwo gegen Ende der zweiten 3,5 Jahre, wird es eine weitere Ernte geben, wo der Herr den ganzen Rest bzw. die ganze Mehrheit der Gläubigen einsammeln wird, die noch nicht zu der Mitte der Woche reif waren. Lass uns das auch lesen in Offenbarung 14. Offenbarung 14 ist ein wunderbares Kapitel. Am Anfang redet Johannes von den Erstlingen. Aber wenn wir Offenbarung 14 weiterlesen, dann redet er über die allgemeine Ernte, die am Ende kommt. Ja, beispielsweise hier in Offenbarung 14, ab Vers 14. Dort steht, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der war einem Menschensohn gleich. Und der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand, was? Eine scharfe Sichel. Wozu braucht man eine scharfe Sichel? Nicht um einander aus der Gemeinde zu jagen, sondern um zu ernten. Für die Ernte. Und was steht hier? Und ein anderer Engel kam aus dem Thron und rief mit lauter rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Wann ist sie reif geworden? Sie ist reif geworden in den letzten 3,5 Jahren. Und dann, der auf der Wolke saß, warf seine Sichel über die Erde und die Erde wurde abgeerntet. So an dieser Stelle bei der allgemeinen Ernte, wie wir sie hier genannt haben, wird der ganze Rest der Gläubigen abgeerntet. Ja, er wird abgeerntet. Aber ihr seht, der Pfeil ist nicht so hoch wie der Pfeil für die Erstlinge. Warum? Der Pfeil für die Erstlinge zeigt, die Erstlinge wurden entrückt auf den himmlischen Berg Zion. Vor Gottes Thron. Aber die allgemeine Ernte am Ende, gegen Ende der 7 Jahre, bringt den ganzen Rest der Gläubigen nicht vor Gottes Thron, sondern nur in die Luft. Das ist ein Stockwerk tiefer. Es ist nicht da oben. Sie können kurz den Vers in 1. Thessaloniker 4 vorlesen. Ich lese es vor. In 1. Thessalonicher 4, ich lese nur Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden, zu einem Treffen mit dem Herrn, wo? In die Luft. Nicht zum Thron, sondern in die Luft. Und an dieser Stelle redet Paulus nur ganz allgemein von der Entrückung. Er hat uns hier nicht die verschiedenartigen Entrückungen und Ernten gezeigt. Das hat uns Johannes offenbart. Er redet hier in einer allgemeinen Weise über diese allgemeine Ernte am Ende, die die restlichen Früchte einsammelt und in die Luft bringt. Und das ist die Scheune. Ganz genau. Es ist wie bei einem Feldmann oder Landwirt. Ja, die ersten Früchte, die holt er sich heraus und genießt sie selbst. So hat auch Timotheus Brief gesagt, der will als erster an den Früchten Anteil haben. Es ist für den Genuss des Vaters zuallererst, daher werden sie vor den Thron entrückt. Es ist für ihn. Aber später wird der Landwirt, nachdem er die besten Früchte gesammelt hat und sie selber genossen hat, den Rest sammelt er in seine Scheune. Und die Scheune ist in der Luft. Und in dieser Luft werden alle zusammen sein, sowohl die Erstlinge kommen zurück in die Luft, als auch von unten kommen sie in die Luft. Und was machen sie dort zusammen? Warum treffen sie sich wieder, wie Paulus hier gesagt hat, zu einem Treffen mit dem Herrn in die Luft? Wen treffen sie? Treffen die Erstlinge, sie treffen die Zurückgebliebenen, alle in der Luft. Wozu? Zum Richterstuhl Christi. Wie wir hier geschrieben haben in Punkt 3, der Richterstuhl Christi in der Luft. Und das ist der Treffpunkt. Der Richterstuhl Christi ist der Treffpunkt für alle Gläubigen. Ja, für alle Gläubigen. Lob den Herrn. Natürlich auch für die Gestorbenen, aber heute unser Fokus liegt auf uns, die wir noch am Leben sind. Ich habe die Verse selber nochmal geschrieben. Ihr könnt selber lesen über die Gestorbenen, auch auf der Gliederung. Nun, es gibt noch eine Ernte von den Gläubigen. Und diese Ernte der Gläubigen, die dritte, wird auch in Offenbarung erwähnt. Zwar nicht in Offenbarung 14, sondern in Offenbarung 15. Das ist sehr logisch, einfach ein Kapitel weiter. Ja, ich lese es zuerst vor. In Offenbarung 15 steht in Vers 2. Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und jetzt das Wichtige. Und was hat er noch gesehen? Die, die den Sieg behalten hatten über das Tier. Welches Tier? Über den Antichristen, den 8. König aus Offenbarung 17. Warum? Weil dieses Tier ist in diesen letzten 3,5 Jahren auf dieser Erde und verfolgt alle Gläubigen, alle Juden. Und alles, was Anbetung heißt, wird er zugrunde richten. Und es gibt allerdings, wie wir gerade gesehen haben, noch sehr viele Gläubigen zu dieser Zeit auf der Erde. Wir haben ja gerade gesehen, es werden nicht alle entrückt als Erstlinge. So der ganze Rest, und das ist die Mehrheit, bleibt noch auf dieser Erde und müssen dem Tier begegnen. Hier steht es. Ja, sie haben den Sieg behalten über das Tier. Das heißt, sie sind dem Tier begegnet. Mit anderen Worten, das ist ein klarer Beweis dafür, dass es noch Gläubige gibt in der letzten 3,5 Jahre auf dieser Erde. Aber was bedeutet es, dass hier steht, sie haben den Sieg behalten über das Tier? Das zeigt uns, das Tier und sie haben miteinander gekämpft. Das Tier hat sie verfolgt. Und an anderen Stellen Offenbarung sehen wir auch, wie das Tier die Gläubigen und die übrig gebliebenen Juden schwer verfolgt. Und dann, natürlich, wenn sie dem Tier gegenüberstehen, was geschieht? Sie werden umgebracht. Und das heißt es, dass sie den Sieg behalten hatten über das Tier, bedeutet, sie haben sich dem Tier ausgeliefert und gesagt, hallo, ich glaube an den Herrn. Und das Tier hat sie enthauptet. Und alle, die hier, und jetzt kommt hier die dritte Ernte, zu dieser Zeit dem Tier begegnen und das Tier sie umbringt, sie werden als die Märtyrer in verschiedenen Zeiten, ja, am Anfang, in der Mitte, am Ende, wann auch immer, von dem Tier umgebracht und dann direkt entrückt, aber nicht so hoch wie die Erstlinge, sondern nur, hier steht, zu dem gläsernen Meer. Aber immerhin, lobt den Herrn, sie haben den Sieg errungen. Und sie haben es last minute noch geschafft. Das ist auch eine Ernte. Der Herr erntet diejenigen, die dem Tier begegnen und den Märtyrertod sterben. So, zu welcher Ernte möchtet ihr gehören? Jetzt können wir heute Morgen eine Wahl treffen zwischen Grün, Rot und Lila. Oder Blau, ja, okay. Philipp will zu Blau. Nein? Ich glaube, alle, die wir heute hier sind, in unserem Herzen, sein Ruf zum Herrn. Herr, ich möchte es schaffen, ein Erstling zu werden. Und das soll unser Gebet sein. Lob den Herrn. So, und das betrifft alles uns und die Ernte, uns als Gläubige. Und jetzt noch 3 Minuten bis zum Schluss reden wir. Ja, aber das ist jetzt nur noch eine einzige Folie. Und dann sind wir fertig. Die Frage ist natürlich für viele, was geschieht mit den lebenden Ungläubigen? Wir haben jetzt über die lebenden Gläubigen geredet. Und was ist mit den Ungläubigen, die heute noch mit uns das Kommen des Herrn sehen werden? Dafür hat der Herr das 7. Gleichnis gegeben. Nämlich das Gleichnis vom Fischnetz in Matthäus 13, Abvers 47 und ein paralleles Gleichnis dazu in Matthäus 25 über die Schafe und Böcke. Es zeigt beides Mal dasselbe. Warum? Ja, wir können es mal kurz aufschlagen hinten in der Gliederung. Matthäus 13, Vers 47. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Netz, das ins Meer geworfen wurde. Ins Meer, das heißt, jetzt hat es nichts mehr mit den Christen zu tun, sondern das Meer zeigt die Nationen. Er hat also unter den Ungläubigen ein Netz geworfen und von jeder Gattung zusammenbrachte. Und als es gefüllt war, zogen sie es herauf an das Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäße, aber die Schlechten warfen sie hinaus. So wird es auch sein in der Vollendung des Zeitalters. Die Engel werden ausgehen und die Bösen mitten aus den Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Matthäus 25 gibt uns im Bild von den Schafen und Böcken noch eine klarere Erklärung über dieses Gleichnis. Aber kurz gesagt, ich zeige hier kurz nochmal diese letzte Folie. Wir sehen, in den letzten 3,5 Jahren wird auf dieser Erde das ewige Evangelium gepredigt. Das ist ein anderes Evangelium. Das haben wir heute noch nicht. Heute haben wir das Evangelium der Errettung, der Gnade. Aber in den letzten 3,5 Jahren gibt es ein vom Engel gepredigtes Evangelium. Und das vom Engel gepredigte Evangelium ist das ewige Evangelium. Und ich habe es hier geschrieben in der Gliederung. Die Kernaussage ist: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. So, zu dieser Zeit wird ein Engel allen Ungläubigen, die noch auf dieser Erde leben, in den letzten 3,5 Jahren, ihnen sagen: Fürchtet Gott und haltet oder gebt ihm die Ehre. Das wird hier geschehen. So, und wenn die Gläubigen oder wenn die Nationen auf dieses Evangelium hören und es annehmen, ja, die es annehmen, was geschieht mit ihnen? Was machen sie? Es ist sehr einfach zu sehen in dem Gleichnis in Matthäus 25. Sie sind diejenigen, die dann den verfolgten Gläubigen und verfolgten Juden in dieser Zeit der letzten 3,5 Jahre helfen. Sie geben ihnen zu essen, zu trinken, weil sie können ja nichts kaufen. Sie können weder kaufen noch verkaufen. Wenn sie das Tierzeichen nicht haben, dann können sie gar nichts machen. Das heißt, sie verhungern. Aber es gibt zu dieser Zeit einige